FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt.
Durchblick. Berichte, Details, Hintergründe. Auf Radio FIPS.
Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Am Mikrofon ist Karin Schaffer und wir haben heute ein regionales Thema, wie es bei uns in der Region aussieht mit dem Naturschutz. Dazu habe ich als Gast im Studio Elfriede Valendi aus Plüderhausen. Sie ist Rundfunkreferentin in Altersteilzeit und Schutzgebietsbetreuerin von der Naturschutzbehörde. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bedanke mich für die Einladung.
Zunächst einmal wird es darum gehen, wie man sich für die vielfältigen Missstände sensibilisiert, die auch hier in unserer Region bestehen. Und Frau Valendi, Sie haben eine Ausbildung gemacht, die dafür besonders geeignet war. Welche war das?
Ja, es war einfach die Ausbildung für Schutzgebietsbetreuer. Das ist also Naturschutzgebiet damit gemeint. Und diese wurde ausgeschrieben in der Zeitung. Ich bin da gerade in die Altersteilzeit geschlittert und habe gesagt, Mensch, das wäre doch was für mich, die ja immer schon für Naturschutzbelange sich sehr, sehr, sehr stark interessiert und vor allem also wirklich Naturschutzfotografie, vor allem Fotografie, seit Jahren schon gemacht habe. Ich habe einen großen Fundus an Schmetterlingen, an Käfern, an Vögeln, was weiß ich, habe ich auch schon vorher gehabt. Und jetzt das zu vertiefen, das ist eine Chance. Und dann habe ich mich beworben und bin genommen worden. Und dieser Ausbildungsgang befähigt einfach nicht nur ein Schutzgebiet rechtlich einzuordnen. Man muss wissen, welche Gesetze, welche Schutzkategorien gibt es, welche Pflicht und Rechte habe ich als Schutzgebietsbetreuerin für ein Naturschutzgebiet? Also wie gehe ich mit Leuten um, die irgendwas machen, was sie nicht machen sollen? Also wenn Hunde ein Gebiet betreten, wie gehe ich mit Hundebesitzern um? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir auch gelernt haben. Aber auch, wie man andere Kategorien, also welche Schutzkategorien im Wald, im Wasser, die ganzen Gewässer, die haben Schutzvorgaben, andere Schutzvorgaben als eben so eine Wiese, wie ich sie jetzt betreue. Und das war zu lernen unheimlich spannend. Wir sind immer auch praktisch rausgegangen. Es gab immer viele Exkursionen, wo wir vor Ort gesehen haben, wie ein Gebiet zu kartieren ist, wie man es betrachten kann und auch vermarkten. Vermarkten im Sinne von, dass wir auch gelernt haben, Führungen durchzuführen, Öffentlichkeitsarbeit für ein Gebiet zu machen. Das haben wir alles in diesem Lehrgang, das hat ja fast 60 Stunden beinhaltet, Ausbildung mit einer Prüfung abgelegt. Und das war ein sehr inspirierender Einstieg in den Naturschutz.
Und man sieht dann natürlich danach wesentlich mehr als vorher. Können Sie gerade das Beispiel mit dieser Wiese nennen?
Sehr gerne, weil das hat mir die Augen geöffnet. Diese Wiese, das ist in Urbach, die vordere Hobachwiese heißt die genau. Das ist ein Naturschutzgebiet und ich wohne nebendran. Plüderhausen ist genau nebendran und ich 20 Jahre, weil das auf meiner Laufstrecke lag, bin ich da durchgelaufen, einfach nur durchgelaufen. Sogar auch mal drüber gelaufen, weil ich keine Ahnung hatte, also was man gar nicht machen darf. Und als ich das dann gelernt habe, diese Glatthaferwiese, diese Magewiese, was für Kleinod sie bei uns im Remstal ist, zu betrachten und zu würdigen, da sind mir wirklich die Augen aufgegangen. Ich dachte, mein Gott, das haben wir dann direkt vor der Nase und ich selbst habe das 20 Jahre lang überhaupt nicht gewürdigt. Und das ist für mich auch wirklich Verpflichtung und Aufgabe, das anderen zu vermitteln.
Frau Valendi, kommen wir zu dem Naturschutzgebiet, das Sie betreuen in Urbach. Können Sie den Hörern dies kurz beschreiben und einfach auf die Schönheiten, aber auch auf die Probleme in diesem Naturschutzgebiet hinweisen?
Ja, dieses Gebiet liegt an einem Bach, Hobach heißt der Bach, kommt aus dem Welzheimer Wald raus. Es ist nördlich von Urbach angesiedelt. Es ist zweigeteilt, das heißt, es geht ein Weg durch und auf der einen Seite gibt es Tischtennisplätze und auf der anderen Seite am Wald gibt es einen Grillplatz. Und dieser Grillplatz, da braucht die Gemeinde seit langem, das ist ein Bestandsschutz, den haben wir schon immer gehabt, aber der grenzt direkt am Naturschutzgebiet. Und das ist eine permanente Störstelle. Das heißt, ich gehe jede Woche mindestens einmal durch dieses Gebiet durch. Und natürlich im Sommer vor allem gibt es ganz viele Situationen, wo, wenn da zum Beispiel der Grillplatz gerade besetzt ist, Leute grillen irgendwie und da kommen neue dazu, Die gehen einfach auf die Wiese und grillen, nehmen ein kleines Grillgerät und platzieren sich. So war ein Beispiel in diesem Jahr oder andere Beispiele, wo ich dann dachte, Leute, das geht gar nicht. Bitte verlasst sofort diese Wiese. Das ist meine Befugnis als Schutzgebietsbeauftragte, als ehrenamtlich Bestellte. Und also bis jetzt habe ich mit meinen Eingaben immer Glück gehabt, dass die Leute dann das eingesehen haben und gesagt, okay, wussten wir nicht, tut mir leid. Und dann versuche ich auch aufzuklären, was für so tolle Wiese das ist. Und meistens hat das bis jetzt gut geklappt. Bei Hundebesitzern ist das ein bisschen schwieriger. Die sind nicht so einsichtig, aber nicht alle, sondern auch da habe ich auch Glück gehabt, dass die meisten dann auch den Hund an die Leine nehmen, weil die Hunde dürfen da nicht drauf, weil auch Frühbrüter im Frühjahr, also Vögel auf der Wiese ihre Nester haben, dann ist das eine Störquelle, wenn dann Fußgänger oder eben Hunde da durch die Wiese gehen. Das funktioniert nicht.
Und Frau Wallendi, gerade jetzt diese Griller, was haben Sie denen gesagt, was ist da an der Wiese so besonders, dass Sie da nicht drauf dürfen?
Die Wiese ist ja eine Magewiese und extensiv bewirtschaftet. Das heißt, es wird auch nicht gedüngt, darf auch nicht gedüngt werden. Und auch die Pflanzen sind empfindlich, die dürfen nicht zertreten werden. Es wird auch nur eine bestimmte Zahl von Maat, also es darf nur zweimal gemäht werden. Und das heißt, es ist alles sehr empfindlich und wir haben sehr wenig. Es gibt in Remstal keine andere solch eine Wiese. Die steht nicht umsonst unter Schutz. Und das zu vermitteln ist eigentlich nicht so schwierig. Was wir mit dem Problem haben, dass die Gemeinde Urbach, die hat eine neue Bürgermeisterin und die wäre auch dafür, eigentlich diese Grillstelle als Störungsstelle abzuschaffen. Aber der Gemeinderat macht da nicht so mit. Und ich melde meine Störungen immer der unteren Naturschutzbehörde und die ist dann tätig geworden mit den Argumenten, die auch ich geliefert habe, die Störungen, die ich da gelistet habe und weitergeleitet habe. Und die sind jetzt im Benehmen, also sie sind jetzt im Gespräch mit der Gemeinde, ob man nicht doch diesen Grillplatz schließen kann.
Schauen wir uns weitere Störquellen an. Und bleiben wir mal bei der Remstal-Gartenschau, die jetzt abgelaufen ist. Und da gab es einiges zu korrigieren. Mit 16 Gemeinden oder Kommunen, die daran beteiligt waren, die hatten doch einige Vorstellungen, die so nicht passten. Was gab es da zu berichten?
Es gab viele Sachen, aber ganz konkret hier würde ich jetzt herausgreifen, die Kommunen haben sich vorgegeben, was machen wir Verbindendes für die Remstal-Gartenschau. Und da haben sie so ein, das hat sich dann genannt, weißes Band. Jede Kommune hat irgendein weißes Gebäude errichtet. Es wurden international die Architekten ausgewählt und den einzelnen Kommunen zugeteilt. Und die haben dann Entwürfe gemacht. Das war schon ein größeres Ding. Also die Gemeinde Schondorf wollte dann im Grafenberg, das ist ein Vogelschutzgebiet, mit Halsbandschnäppchen, mit den ganz seltenen Vögeln halt. Mitten in dieses Vogelschutzgebiet sollte dann dieses Gebäude errichtet werden. Und dagegen ist dann der NABU Schondorf, wo ich jetzt auch aktiv bin. Und wir haben dann kartiert, welche einzelne Vögel wo wann auftauchen und haben dann diese Kartierung dann der unteren Naturschutzbehörde vorgelegt. Und dann daraufhin wurde das gestoppt. Dieses Gebäude konnte da nicht errichtet werden. Es musste weiter unten am Weinberg, ja, nicht so exponiert halt untergebracht werden, auch nicht in weißen Farben, wie das weiße Band signalisiert, sondern dezenteren, also der Umgebung besser angepassten Farben dargestellt werden. Und wir haben noch erreicht, und das ist natürlich ganz toll, weil für die Artenvielfalt ist das ein Aspekt, dass die Gebiete möglichst groß sind. Und dieses Vogelschutzgebiet wurde einfach erweitert im Zuge unserer Eingabe. Vielleicht kann man das so formulieren. Es wurden ganz viele Hochstämme gebaut. Das sind Bäume, die in so einem Streuobstwiesen besonderen wertvollen Charakter haben, weil sie groß werden und Höhlen brütern und Schutz und Möglichkeiten der Vermehrung bieten. Also auch Halsbandschnäppe, die tun ja gerne in so alten Bäumen nisten. Und von daher war das für uns ein großer Erfolg. Und was ich damit auch verbinden will oder vermitteln möchte, ist, wenn man Naturschutz betreibt und sich auf die Hinterfüße stellt und Sachen erkämpft, dann kann man sehr schnell auch Resultate sehen. Und das ist unglaublich befriedigend. Ich bin ja in vielen anderen Ämtern auch ehrenamtlich unterwegs, aber so konkret Ergebnisse zu sehen, das ist schon was Besonderes.
Kommen wir zu dem Vogelschutzgebiet. Und zwar gab es da auch Veränderungen im Hinblick auf die Größe. Was hat sich da getan?
Es war halt so, es war ein kleines Vogelschutzgebiet. Im Zuge dieser Eingaben, die wir gemacht haben, hat man gesagt, okay, dann verbinden wir das mit einem anderen Bereich zusammen. Das heißt, diese Hochstämme wurden so gebaut, also eingepflanzt natürlich, dass es ein zusammenhängendes, größeres Gebiet gab. Also das heißt, die Halswallenschnepper und Co. können sich jetzt viel mehr verbreiten, weil sie mehr Lebensraum bekommen haben. Und der Lebensraum, je größer, desto besser, weil die Artenvielfalt braucht eine auch genetische Vermehrung. Und wenn das nur ein kleines Gebiet ist, wo sie ein Habitat haben, vorfinden, dann ist das schwieriger für eine Artenvielfalt. Also es ist ja Vogelschutzgebiet. Also es wird eine Wiese angepflanzt und dann gibt es einfach eine Vermehrung der Artenvielfalt von Insekten, Bienen. Das ist ja die Grundlage auch wieder für die Vögel zum Teil und so weiter. Das heißt, der ganze Bereich gewinnt.
Ich komme noch zu einem weiteren Projekt und zwar zu dem Plan des Rückhaltebeckens. Da ging es um den Wasserverband Rems.
Ja, der Wasserverband Rems wurde gegründet, damit man die Hochwassergefahr an der Rems band. Und da gab es einen Plan, wo es an ganz vielen Stellen entlang der Rems, Remstal, also verschiedene Rückhaltebecken installiert werden sollten. Und da hat der Wasserverband gemeint, er könnte weiter unten, das heißt bei Beutelsbach, Endersbach und was weiß ich, und noch weiter unten, darauf verzichten, diese Rückhaltebecken auszubauen, wenn man ein anderes Gebiet größer macht. Und das andere Gebiet, das betraf ein Naturschutzgebiet, Morgensand-Seelachen zwischen Urbach und Schondorf. Und dort sollte eine große Überflutungsmöglichkeit geschaffen werden. Der NABU Schondorf war nicht glücklich über diesen Plan und ist da wiederum sehr, sehr aktiv geworden und hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um zu sagen, es gibt eine alternative Planung dazu und es muss nicht dieses Naturschutzgebiet, was wirklich, es ist ein Feuchtgebiet von Eisvogel bis was weiß ich, es gibt ganz verschiedene schutzbedürftige Aspekte dort zu berücksichtigen und das kann nicht einfach geflutet werden, dann ist es als solches Gebiet nicht mehr tragfähig. Und hat ein Alternativgutachten in Auftrag gegeben, auch durchgezogen, das liegt vor inzwischen. Und wir haben die Hoffnung, dass demnächst diese Planung eingestellt wird. Begründete Hoffnung. Und das ist auch wieder ein großer, großer, großer Gewinn für den Naturschutz.
Wir kommen ein bisschen zu den Pflegemaßnahmen. Sie haben jetzt einzelne Gebiete genannt, die unter Naturschutz stehen. Und da gilt es ja sicherlich auch immer wieder mal, Schilf zurückzuschneiden. Warum, stellt sich natürlich auch die Frage, können Sie da gerade jetzt bei den Pflegemaßnahmen den Hörern noch ein bisschen was dazu sagen?
Also für alle Naturschutzorganisationen, aber wir NABU schon konkret, haben mehrere Naturschutzgebiete. Also wir haben Rehfeldsee in Schondorf und eben Morgensand-Seelachen, was ich gerade eben angesprochen habe. Und wir waren jetzt dreimal ineinander in Morgensand-Seelachen. Das sind mehrere Teiche und sehr viel Schilf. Und wenn man da nicht eingreift und Schilf zurück, ist alles zum Schluss eine Fläche, die zusammengewachsen ist. Und man braucht immer wieder, also auch für Amphibien, Freiräume. Die müssen auch Luft bekommen. Und das ist für so ein Gebiet sehr wichtig, also dass er einfach rausschneidet. Für mich als Neue im Naturschutzgebiet war das natürlich auch toll, weil natürlich auch ich als Schutzgebietsbeauftragte darf ein Gebiet nicht betreten, nur mit Sondergenehmigung. Und so kann man sich die Gebiete genau angucken, wenn man dort arbeitet. Ich will nicht verhehlen, es ist eine Knochenarbeit, es ist richtig schaffen. Also die Leute sind zum Schluss, also nicht nur verschwitzt, weil wir müssen mit dem Freischneiden durch Männer machen das meistens, diese Knochenarbeit. Frauen gehen hin mit dem Rechen und mit der großen Schere und tun dann diese Weiden rausschneiden aus den Bechern da. Bäche müssen überhaupt freigelegt werden. Also das war jetzt eine andere Maßnahme, die vor kurzem das gemacht haben. Zulauf zu den Seen, Ablauf zu den Seen. Das muss alles freigemacht werden, damit das weiterhin als Naturschutzgebiet und dem Zweck des Naturschutzgebietes auch dienen kann.
An dieser Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, dass Sie auch planen, Selbstführungen anzubieten, Frau Valendi. Und können wir den Hörern da vielleicht eine Kontaktadresse nennen?
Ja, ich plane auf jeden Fall in meinem Schutzgebiet Führungen durchzuführen, um eben die Schönheiten, die wir da haben und die Besonderheiten, die wir auf dieser Wiese vorfinden, näher zu bringen. Die Wiese liegt in einem Wald und der Wald ist dort vorbildlich stufenweise aufgebaut zum Beispiel. Die waren ja beackert worden, das waren Wiesen, also diese Flächen waren ja früher Landwirtschaftsflächen und nach hat sich das einfach nicht mehr rentiert und deswegen sind sie jetzt Magewiesen geworden, was das für die Schmetterlinge, aber für Insekten insgesamt einen großen Raum zur Entfaltung bietet und das möchte ich gerne näher bringen.
Alle Hörer, die sich für diese Führung interessieren, können über NABU Schondorf noch weitere Informationen.
Auf der Homepage der NABU Schondorf werde ich das dann veröffentlichen.
Okay, dann haben wir das. Ich komme zu meiner nächsten Frage. Natura 2000, da gibt es einen Plan und was beinhaltet der? Frau Valendi.
Natura 2000 ist ein ganz großes Projekt. Das ist ein europäisches Projekt. Es gibt das Projekt, die Vorstellung, wir wollen eben die Artenvielfalt erhöhen. Ja, dazu brauchen wir große Flächen. Und der Plan ist, möglichst in jedem Land viele zusammenhängende Flächen auszuweisen, um dort der Natur und der Artenvielfalt Chancen zu geben. Wie gesagt, eine genetische Vielfalt ist Voraussetzung für eine Artenvielfalt. Und dazu gehören große Räume, wo die verschiedenen Arten sich ausbreiten können. Wir haben hier großen Nachholbedarf in Baden-Württemberg, in Deutschland insgesamt, weil wir bei der Nennung der Flächen, die wir gegenüber der EU machen mussten, sehr zögerlich waren. Da ist auch NABU tätig geworden und hat von sich aus Flächen ausgewiesen, also vorgeschlagen, dass man diese Flächen zu Natura 2000 Flächen machen kann. Die EU hat das aufgegriffen und damit auch den Regierungen, Landesregierungen, Bundesregierung aufgetragen, dieses umzusetzen. Und in der Umsetzung hapert es noch gewaltig. Da sind Flächen ausgewiesen worden, von denen die Bauern nun gar nicht zum Teil wussten, dass es ihre Flächen sind, die da ausgewiesen wurden. Also man muss es in Benehmen mit der Landwirtschaft, mit den Bauern, diese zu Natura 2000 Flächen machen. Das heißt, weniger düngen, weniger Sachen anbringen, die eben den verschiedenen Arten schaden. Und das ist ein Prozess und in dem sind wir drin, auch und die untere Naturschutzbehörde, also das Landratsamt in Remsmoor ist dabei. Aber da ist noch nicht viel, viel zu tun.
Ich komme mit meiner letzten Frage, Frau Valendi, zu einem Thema, das sehr umstritten war, das auch durch die Medien ging, rettet die Bienen. Es gab eine Unterschriftenlistensammlung und man sollte Volksbegehren in den Blick bekommen. Welche Parteien spielen da mit und was wird da gespielt?
Also das Volksbegehren ist auf Initiative von zwei Privatpersonen, aber mit Unterstützung von BUND und NABU und noch ein paar anderen Organisationen ins Leben gerufen worden. Und der Hintergrund ist auch, dass wir hier mehr Naturschutz einfach ermöglichen und auch Biolandwirtschaft, das Nachhaltigkeit und all diese verschiedenen wichtigen Aspekte. Und wir haben allein schon durch das, dass wir jetzt schon die erste Hürde genommen haben, und zwar sehr schnell genommen haben, dass wir zugelassen wurden, dass wir ein Volksbegehren starten können. Schon ja, so viel Wirbel aufgeworfen, die Bauern, die sich, wir können nicht nur noch auf unsere Pestizide verzichten, wir müssen spritzen, ohne Spritzen geht gar nichts. Und es ist sehr viel Widerstand gleich auch auf den Plan getreten. Nichtsdestotrotz, also die Regierung hat das jetzt aufgenommen, diese Idee des Volksbegehrens und versucht jetzt schon, sage ich mal, die Forderungen in Gesetz umzumünzen und niederzuschreiben. Wir werden jetzt sehen, was genau dann dort stehen wird. Es sind aber gute Hoffnung eigentlich, als auch als NABU, dass wir dann das Volksbegehren nicht beenden werden müssen, sondern dass wir vielleicht vorher schon erfolgreich sein werden. Was ich vielleicht damit sagen will, ist, es ist immer wichtig, dass wir initiativ werden als Zivilgesellschaft. Es ist wirklich wichtig, nicht nur den Regierungen zu überlassen, den Artenschutz zum Beispiel. Wir haben ja genug Probleme, Klimawandel und all die Dinge, die wir umsetzen müssen. Und da ist auch das Engagement vom ehrenamtlich getragenen, also nicht Regierungsorganisationen wichtig, um gemeinsam zum Ziel zu kommen. Ein Stückchen wenigstens in diese Richtung.
Das nehme ich als Schlusswort, Frau Valendi. Wir haben gesprochen über Naturschutz, zunächst schwerpunktmäßig in unserer Region. Und ich hatte als Gast im Studio Elfriede Valendi aus Blüderhausen. Sie ist Rundfunkreferentin in Altersteilzeit, Schutzgebietsbetreuerin von der Naturschutzbehörde und natürlich auch im NABU Schorndorf im Vorstand. Das wollte ich noch ergänzen. Ja, also ganz herzlichen Dank für das Interview, Frau Valendi.
Sehr gerne.
Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, bitte informieren Sie sich unter www.radiofips.de und der Homepage der Sendung Durchblick, wann diese wiederholt wird. Wenn auch Sie ein Thema haben, das hier in die Sendung passt, gerne bitte schreiben Sie mir eine E-Mail an durchblick@radiofips.de und dann ist Ihr Thema auch das nächste Mal mit in der Sendung dabei. Am Mikrofon war Karin Schaffer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Frau Valendi, können Sie uns gerade ein Beispiel für ein intaktes Biotop nennen?
Ja, also ist im Naturschutzgebiet ein berühmter Bläuling, nämlich der dunkle Ameisenwiesenknopfbläuling. Dieser Schmetterling, dieser Bläuling, der braucht fürs Überleben zwei große Voraussetzungen. Er muss einmal diesen Wiesenknopf, das ist eine Pflanze, haben und er muss in der Nähe irgendwo einen Ameisenbau haben. Und das funktioniert dann so, dass der Schmetterling, der Bläuling, legt die Eier auf dem Kopf dieser Blume. Die Eier fliegen dann als kleine Raupen runter und wandern dann in den Ameisenbau, nehmen dort die Tarnung, den Geruch zur Tarnung von der Brut der Ameisen an und frisst dann. Die Raupen fressen dann sich durch die Brut durch und müssen dann im nächsten Frühjahr noch so rechtzeitig raus, weil dann die Tarnung auffliegt, die haben sie dann nicht mehr, und dann schlüpfen sie im nächsten Frühjahr raus. Das heißt, er braucht einmal diesen Knopf, der muss erstmal irgendwo wachsen und das ist an ganz bestimmten Orten nur möglich, und er braucht die Ameisen. Und wenn das funktioniert, und es gibt ganz wenig Plätze, wo das noch funktioniert, das ist für uns ein Indikator für eine besondere, gut gelungene Naturschutzmaßnahme, wenn das funktioniert. Wenn das ist, dann ist es großes Glück, wenn wir diesen dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling irgendwo noch antreffen können, dann zeigt das uns, da ist was in Ordnung.